Also ein wunderschönes Lied, trifft auch genau zu. Jesus hat mich neu gemacht, kann ich auch von mir sagen. Ich denke, das Thema, das wir jetzt vor uns haben, ist zwar ein Comic hier, aber es hat auch einen ernsten Charakter. Und ja, ich denke, so geht es vielen Menschen. Und zwar nicht nur die draußen sind, die nicht gläubig sind, auch innerhalb der Gemeinde gibt es Menschen, die da auf diesen Graben zutorkeln. Ein bisschen was zum Ablauf heute Abend. Ich habe den Vortrag in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist ein bisschen wissenschaftlich, möchte ich sagen, und basiert auf einer Studie von einem gewissen Herr Jelinek, Professor Jelinek. Der hat also an Tausenden von Fallgeschichten, von Krankengeschichten, den Verlauf einer Alkoholkrankheit dokumentiert und ausgewertet und diese ein Phasenmodell entwickelt, das heute noch gültig hat, nach wie vor. Es gibt auch schon andere Phasenmodelle, aber die Genauigkeit dieses Vier-Phasen-Modells von Jelinek ist sehr zuverlässig. Man kann also sagen, dass der Alkoholismus in Phasen verläuft und dazu kommen wir nachher nochmal. Wie gesagt, es ist etwas wissenschaftlich, aber ich denke, es dient auch dem Verständnis, dass wir überhaupt mal wissen, was ist Alkohol? Ist Alkohol überhaupt eine Krankheit? Ist es Sünde? Da kommen wir dann im zweiten Teil des Vortrags drauf, unter dem Titel Der Platz des Süchtigen in der Gemeinde. Wie gehen wir mit Süchtigen um? Jetzt nicht nur mit Alkoholkranken, ganz allgemein mit Suchtkranken. Und ich denke, die Palette von Sucht reicht weit. Da ist jetzt nicht nur der Alkoholkranke angesprochen. Also es geht ja in die Tiefen. Dazu ist mir vor Tagen von einem Bruder was sehr Denkwürdiges überreicht worden. Eine ganz bekannte Freizeiteinrichtung hat da einen Rundbrief rausgegeben, in dem es heißt, ich lese mal schön vor, die Silvesterfreizeit war bis auf wenige Mädchenplätze ausgebucht, das Thema Glaube, Leben 98 hat viele angesprochen. Es gab während der Freizeit einige Probleme mit etwa 12 Jugendlichen, die Haschis mitgebracht hatten, selbst rauchten und anderen weitergegeben haben. Wir haben sie am letzten Tag überführen können. Einige von ihnen werden nicht wieder zu einer Freizeit zugelassen. Die Problematik der weichen Drogen wird uns weiter beschäftigen, da diese Droge in vielen christlichen Jugendkreisen Einzug gehalten hat. Natürlich nicht in der Jugendstunde, sondern hinterher. Also es sind Dinge, die mindestens zum Nachdenken anregen sollten. Also Drogen, Alkohol, was es sonst noch gibt, Tabletten, denke ich, sind auch für die Gemeinde ein Thema und werden es immer mehr werden. Vor allem, wo junge Menschen draußen konfrontiert sind, die nicht immer diese Sicherheit haben, die sie in der Gemeinde haben, draußen im Leben, in der Schule, im Freundeskreis, immer ständig konfrontiert sind. Es ist wichtig für uns, dass wir das lernen, hinzugucken, was passiert da, und vor allem auch, wie gehen wir damit um. Aber das soll nicht Gegenstand jetzt von diesem Vortrag sein. Thomas? Also zu Anfang mal etwas Kleines, Statistisches. Das ist eine Folie, die allerdings, kann es jeder sehen, nicht mehr dem allerneuesten Stand entspricht. Das ist eine Statistik an so einem Kuchen dargestellt. Über Suchtmittelabhängige im Landkreis Böblingen. Die Folie stammt von wo sie erarbeitet wurde, von 1992. Mittlerweile hat sich das etwas gesteigert. Wir gehen davon aus mittlerweile, dass Alkoholabhängige, die wirklich alkoholabhängig sind, im Landkreis Böblingen mittlerweile auf ca. 20.000 geschätzt werden. Dann haben wir die Mehrfachabhängigen von illegalen Drogen, sind mittlerweile bei 6.000. Und rein, also Hardcore-Männer, nicht nur Männer, natürlich auch Frauen, von Heroin sind wir ungefähr bei 2000 mittlerweile. Haschisch, wie immer wieder gemeint wird, das kann nicht abhängig, nicht süchtig machen, haben wir 750 damals, mittlerweile sind es 800 Fälle, wo man also wirklich sagen kann, da besteht eine massive psychische Abhängigkeit, nicht nur das. Also viele von diesen Menschen sind auch heute in psychiatrischer Behandlung, weil Haschisch, dieses THC, dieser Hauptbestandteil vom Haschisch, eben auch latent vorhandene Psychosen akut auslösen kann. Und Medikamente, Alkohol, das sind also die beide Dinge nehmen, sind mittlerweile bei 4000 nach neuesten Studien. Also insgesamt, ja, ich habe es jetzt noch nicht zusammengerechnet, aber man kann sagen, auf 30.000 bis 35.000 wirklich suchtkranke Menschen haben wir hier allein im Landkreis Böblingen. Jetzt machen wir ein bisschen Schule, Biologieunterricht. Alkohol, was ist denn das überhaupt? Jeder kennt es, jeder hat schon mal getrunken oder versucht. Manche haben das auch so verfolgt im Biologieunterricht, was es chemisch bedeutet. Wir wollen das mal angucken an der Folie. Also Alkohol, wie kommt es zur Alkoholwirkung? Alkohol mit der chemischen Formel, das ist C2H5O0, entsteht durch Gärung, wie jeder weiß. Der Ausgangsstoff dazu ist Zucker oder zuckerhaltige Flüssigkeiten. Während der Gärung wird dieser Zucker gespalten. Wir haben da so einen kleinen Physiker auch gerade unter uns, der kann das eventuell bestätigen. Wie der Chemiker sagt, abgebaut. Um diesen Abbau in Gang zu setzen, ist die Anwesenheit von Hefe, Hefe kennt auch jeder, notwendig. Also genauer gesagt ist es ein Wirkstoff, ein Enzym der Hefe, die Cozimase nennt sich das Teil. Das Ferment, also die Cozimase, ist ein Stoffwechselprodukt des Hefepilzes. Hefepilze, ganz kleine Pilzarten, die leben in den obersten Schichten der Erdoberfläche und sie werden von den Luftbewegungen, vom Wind erfasst und fortgetrieben. Und sie setzen sich dann auf Früchten, also auf Äpfel, Birnen und Trauben fest. Im ausgepressten Saft der Früchte können sie sofort mit der Spaltung des Zuckers beginnen. Alkohol aus der Sicht, gucken wir mal, dass wie das so ein Hefepilzchen sieht. Der Hefepilz hat Konkurrenten, zum Beispiel den Schimmelpilz. Schimmelpilze kennen wir auch überall, wenn was schimmelt. Und andere zuckerfressende Kleinlebewesen. Diesen Feinden gegenüber benutzt jetzt der Hefepilz Alkohol als Waffe. Er bringt sie um. Also biologisch ist der Alkohol in der Hand seines Erzeugers, des Hefepilzes, für die ihn umgebenden Lebewesen nichts anderes als ein Mordinstrument. Das macht sich auch die Medizin, das kann der Didi zum Beispiel bestätigen, zunutze, indem sie den Alkohol zur Abtötung von Krankheitserregern einsetzt. Weiß jeder, desinfiziert wird mit Alkohol. Aber auch zur Konservierung von Lebensmitteln wird dieses Verfahren angewendet. Alkohol ist also ein Antibiotikum, eine zelltötende Flüssigkeit. Sie wirkt als Zellgift, das in schwachen Verdünnungen erregend, in stärkeren jedoch abtötend wirkt. Das kommt durch die hygroskopische Wirkung des Alkohols zustande, was nichts anderes heißt, dass der Alkohol Wasser entzieht. Es kommt zu einer Entmischung der im Zellprotoplasma enthaltenen Eiweißstoffe und danach zu einer Ausflockung und Gerinnung des Eiweißes. Das Protoplasma, an das alle Lebenserscheinungen gebunden sind, wird somit zerstört. Die Zelle ist abgetötet. Kein Wunder, dass auch die Zellen des menschlichen, unseres Körpers durch jahrelangen Alkoholmissbrauch schwer geschädigt werden. Somit gehört der Alkohol in die Gruppe der Betäubungsmittel. Und wie bei allen Stoffen, mit deren Hilfe eine Betäubung erreicht wird, kommt es bei fortgesetzter Alkoholaufnahme zu 4 aufeinanderfolgenden Narkosestadien. Zu Beginn das Einleitungs- oder Rauschstadium, mit dem schon gewisse Empfindungslosigkeit verbunden ist. Ihm folgt als zweites das Erregungsstadium, an das sich das dritte, das sogenannte Toleranzstadium, anschließt. Und da besteht dann Schmerzlosigkeit in verschiedenen Stufen. Im vierten Stadium tritt zunächst eine Atemlähmung und später ein Herz-Kreislauf-Versagen ein, das mit Sicherheit auch zum Tode führt, wenn nicht rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel Auspumpen des Magens oder Herzmassage. Thomas? Also so ein bisschen mal, jetzt wissen wir, was Alkohol ist, in etwa. Ein kleiner Abriss, was für uns auch ganz am Anfang noch interessant ist, bevor wir in diese Phasen, in das Phasenmodell einsteigen, ist die Frage, wo sich viele auch schon gestellt haben, ist denn Alkoholismus eine Krankheit? Wo kann man das sehen? Wie kann man das festmachen? Gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür? Also Alkoholismus ist Krankheit. wichtig zu merken, ist Krankheit. Und das lässt sich an medizinisch-juristisch fassbaren Sachverhalten auch ganz klar nachweisen. Da haben wir zuerst, am eindeutigsten ist die Krankheit Alkoholismus erkennbar, an den sogenannten Intoxikationsfolgen, also an den Vergiftungsschäden, die der Alkohol an Leber, Magen und am zentralen Nervensystem verursacht. Also hier bedarf es auch keiner weiteren Beweise, dass ein krankhafter, von der Norm abweichender Zustand vorliegt. Dann, ein solcher Zustand liegt aber auch eindeutig bei dem vor, der vom Kontrollverlust, das werden wir nachher noch ausführen, was das genau bedeutet, ist was ganz Wichtiges in jedem Suchtverlauf, oder von der Unfähigkeit zu abstinieren betroffen ist. Unfähigkeit zu abstinieren heißt nichts anderes, dass also jemand nicht in der Lage ist, aufhören, irgendwelche Suchtmittel zu nehmen. Das heißt, dass bestimmte Brems- und Steuerungsvorgänge gegenüber dem Suchtmittel nicht mehr möglich sind. Und durch eine Behandlung kann dieses Steuerungsvermögen auch nicht zurückgewonnen werden. Und das zwar lebenslang. Und das Bundessozialgericht hat durch sein Grundsatzurteil im Jahre 1998 bestätigt, dass genau aus diesem Grund eine Krankheit im Sinne der sogenannten Reichsversicherungsordnung vorliegt. Jetzt kommen wir noch unten. Ja, also etwas schwieriger wird die Anwendung des Krankheitsbegriffes auf die süchtige Fehlhaltung oder Primärerkrankung, die heute als Disposition für eine Suchterkrankung gilt. Das heißt, beim zur Abhängigkeit Disponierten handelt es sich um eine ich-schwache Persönlichkeit mit erheblichen Reifungsdefiziten, insbesondere hinsichtlich der sogenannten Ich-Funktionen. Dieser Mangel an Reifung wirkt sich besonders bei der Lust-Unlust-Steuerung aus. Der Betroffene ist den Frustrationen des Lebens und seinen inneren Befindlichkeiten praktisch hilflos ausgeliefert. Das heißt auch, dass er mit Langeweile, Depression und Angst nicht umgehen kann. Die Grenzen der Krankheit sind aber hier, wie gesagt, fließend. Unbestritten ist, wie diese Symptome entstanden sind. Die Vorgeneration, also die Eltern, hat natürlich auch selbstverständlich unbewusst ihre ungelösten Probleme an ihre Kinder weitergegeben. Da können wir zusammenfassend können wir die einer Abhängigkeitsentwicklung vorausgehende Fehlhaltung auch als eine durch die Gesamtverfassung der Persönlichkeit bedingte eingeschränkte Lebenstauglichkeit bezeichnen. Sie legt dem Betroffenen den Gebrauch einer chemischen Krücke, in dem Fall den Alkohol, nahe. So, und jetzt steigen wir ein, voll ins Geschehen. Also wir sehen hier den Krankheitsverlauf der Alkoholsucht. Wir können, das ist alles ziemlich klein, das wollen wir auch im Einzelnen jetzt nicht aufarbeiten. Es soll uns nur zeigen, dass erstmal dieser Abstieg kommt im Alkohol und dass es, wenn man ganz unten ist, eine Wende gibt, wo es dann so nach und nach wieder nach oben gehen kann. Der Einstieg ist wichtig, diese vier Phasen werden wir dann auch noch ein bisschen ausführlicher behandeln, aber nur mal so als Schaubild, das ist der Krankheitsverlauf und dann gibt es dem gegenüber diesen Gesundungsprozess. Das kann aber nur passieren, wenn dann sich jemand auch darauf einlässt. Es muss nicht immer der Fall sein, es kann auch sein, dass jemand an seiner Alkoholkrankheit zugrunde geht. Wichtig ist diese Wende da unten, wo es dann Schritt für Schritt langsam wieder nach oben geht. Gut. So, wie gesagt, wir haben gesagt, dass das in Phasen verläuft, die Alkoholkrankheit. Und die erste Phase ist die sogenannte voralkoholische, die symptomatische Phase. In dieser ersten Phase des alkoholischen Krankheitsprozesses kann niemand und am allerwenigsten der Suchtkranke selbst etwas erkennen, was seinen Alkoholkonsum vom Verhalten gesunder Menschen unterscheiden würde. Zunächst berauscht er sich kaum. Er trinkt nur, bis er eine entspannte Zufriedenheit, Mut, Anregung oder Vergessen erreicht hat, bis seine schlechte Laune, Angst oder Gehemmtheit oder auch sein Mangel an Antrieb verschwunden sind. Diese Zustände, die mit dem Stoff verscheucht werden sollen, sind auch funktionelle Störungen, also zum Beispiel Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Herz-Kreislauf-Beschwerden, deren Ursache primär im seelischen Bereich liegen. Anzeichen sozialen oder familiären Verfalls gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dadurch, dass die Konfliktspannung aufgelöst wird, ist das Problem des Alkoholikers wenigstens in dem Augenblick erledigt. Man spricht deshalb hier vom heimlichen Beginn der Trunksucht, weil die einsetzende Suchtentwicklung weder vom Betroffenen selbst noch von seiner Umgebung bemerkt wird. Aber naturgemäß verliert sich die ausgleichende Wirkung der Droge bald wieder. Das nötigt dann zu erneuten Trinken. Deshalb betrachtet der Alkoholiker seinen Stoff zunehmend als Medizin, die er nicht um des Durstes willen, sondern als Seelentröster zu sich nimmt und benötigt. Was ihn nicht daran hindert, oft über Jahre hinweg als Begründung für sein Trinken anzugeben, weil es mir schmeckt. Zunächst braucht er nur gelegentlich Erleichterung, insbesondere in belastenden Situationen. Er will seine Leistungsfähigkeit einfach steigern. Er möchte seine Konkurrenzfähigkeit verbessern oder bestimmte Situationen, die mit Scham und Schuldgefühlen verbunden sind, vergessen. Bedenken, die von der einen oder anderen Seite gegen sein Trinkverhalten vorgebracht werden, wehrt er in diesem Stadium entrüstet ab. Er verhält sich doch nicht anders als andere Leute. Er hat Angst, durch den Verzicht auf sein Mittel die Unlustgefühle und inneren Spannungen, die er so sehr fürchtet, wieder ertragen zu müssen. Im Laufe von mehreren Monaten bis zu 2 Jahren nimmt seine Verträglichkeit für seelische Belastungen so sehr ab, dass er in der zweiten Hälfte dieser ersten Phase regelmäßig Zuflucht bei der alkoholischen Erleichterung nimmt. Jetzt hat sich der Alkoholiker so an den Stoff gewöhnt, dass er nur mit Mühe darauf verzichten kann. Seine Fähigkeit, mit inneren oder äußeren Schwierigkeiten fertig zu werden, hat abgenommen. Nach einer bestimmten Zeit ist eine Erhöhung der Alkoholverträglichkeit festzustellen. Das heißt, jetzt wird eine größere Menge Alkohol als früher zur Erreichung der gewünschten Erleichterungsstadiums gebraucht. Und gegen Ende der ersten Phase glaubt der Alkoholiker nicht mehr fähig zu sein, Konfliktsituationen, Krankheitszustände oder auch gesellschaftliche Schwierigkeiten ohne Alkohol bewältigen zu können. Damit ist der Bereich des Suchtgeschehens erreicht. Und zwar nicht nur über mäßiges Trinken, sondern auch, wenn gewohnheitsmäßig kleinere Mengen getrunken werden. Neben Störungen der Verträglichkeit können jetzt schon beim Absetzen des Suchtmittels Entziehungserscheinungen und Verhaltensauffälligkeiten auftreten. So etwa das Nachlassen des Interesses für alltägliche Dinge, Verringerung der Aktivität und Abnahme der Selbstkritik. Diese Anzeichen einer beginnenden Sucht werden jedoch nicht als Trinkfolgen erkannt oder als unbedeutend abgetan. Jetzt schieben wir mal so eine kleine Folie noch dazwischen ein. Emotionale, also gefühlsmäßige Anlässe zum Suchtmittel, ne, kannst du ruhig aufdecken. Was dem Alkoholkranken abgeht, ist eben zwischen diesen zwei horizontalen Strichen dieser ausgeglichene niedere Spannungszustand. Und er findet immer, er ist entweder in dieser Daunenphase unten, wo er Angst und Wut hat, oder er ist Freude-Glücksphase. Und beides Mal ist es dazu für ihn Anlass, sein Suchtmittel, also den Alkohol, zu gebrauchen. Entweder ist er in Unruhe oder ist happy. Ist er happy, ist er oben, dann gibt er sich noch ein Sahnehäubchen oben drauf und trinkt was. Genauso, wenn er in Spannung ist, in Konflikt, Angst und Wut, dann trinkt er was, um sich zu entspannen und zu beruhigen. Und das ist dann, was dann sich daraus auch dieser Teufelskreis entwickelt. Okay. Wir kommen dann zu der zweiten Phase, die in der Fachsprache die prodromale, braucht sich keiner merken, prodromale Phase genannt wird oder auch Phase des Vorstadiums. Am Beginn dieser Phase steht ein Merkmal, dass die nun schon eingetretene Schädigung des zentralen Nervensystems erkennen lässt. Der Betroffene registriert bei sich ganz unerwartet Erinnerungs- oder Gedächtnislücken, sogenannte Amnesien. Diese können ganz ohne Anzeichen von Trunkenheit auftreten. Der Alkoholiker, der nicht mehr als 50 bis 60 Gramm reinen Alkohol zu sich genommen hat, kann eine vernünftige Unterhaltung führen oder eine schwierige Arbeit leisten, aber am nächsten Tag hat er an einen Zeitraum von 3 bis 4 Stunden keine Erinnerung mehr, wenn er sich auch manchmal einige Einzelheiten flüchtig in sein Gedächtnis zurückrufen kann. Dabei erscheint er während des Trinkens und danach äußerlich völlig gesund. In manchen Fällen kommt es aber auch zu einem sinnlosen und zu persönlichkeitsfremden Reaktionen. In diesem Stadium verändert sich für den Kranken die Natur von alkoholischen Getränken. Sie werden jetzt zum Heilmittel, den er zum Ausgleich und zur Steuerung seines Seelenhaushaltes benötigt. Er beginnt zwar jetzt zu ahnen, dass er anders trinkt als andere, obwohl er davon nur unklare Vorstellungen hat. Trotz dieses wenig konkreten Wissens treten nun Schuldgefühle auf. Er versucht deshalb bei Unterhaltungen das Thema Alkohol strikt zu vermeiden. Jetzt hält er Ausschau danach, wo er ein paar Gläser ohne Wissen der anderen trinken kann. Um diese Zeit kommt es zu einem ersten fassbaren Anzeichen der Suchtkrankheit. Seine Trinkart verändert sich, er beginnt zu kippen. Das heißt, das erste oder auch das zweite Glas wird gierig in einem Zug hinuntergestürzt. Er sucht den raschen Eintritt der betäubenden Wirkung auf das Gehirn. In Zusammenhang mit der jetzt eingetretenen Abhängigkeit wird das Denken jetzt zunehmend von dem Gedanken an Alkohol beherrscht. Seine Gefühls- und Wertausrichtung zentriert sich immer mehr auf das Suchtmittel. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf sein Verhalten. Das Versteckspiel, mit dessen Hilfe der Alkoholiker in der zweiten Phase sein Gesicht vor seiner Umgebung wahren will, ist ein erster Schritt in eine totale Isolation. Der Alkoholiker erwartet angenommen werden und mitmachen können im Kreise der Gesellschaft. Und er erfährt auf Dauer bitterste Vereinsamung. Er rechnet mit einer Zufuhr von Kraft und Energie und erlebt eine fortschreitende Zerstörung seiner Organe und seines Gesamtzustandes. Die prodromale Phase endet und die kritische Phase beginnt mit dem Einsetzen des Kontrollverlustes, der ein entscheidendes Entschuldigung, Symptom der Alkoholabhängigkeit darstellt. Schiebt man noch mal so einen kleinen Comic dazwischen, wo man ganz klar auch so einen Suchtverlauf auf etwas heitere Weise dargestellt sehen. Dieser gute Mann ist also der alkoholkranke Mensch, der sich unten noch, jetzt da ziemlich in der Mitte, noch ganz wohl fühlt, ganz relaxed darlegt und gerade super, er schwebt ja ziemlich weit oben auch schon und er fühlt sich bestimmt im 7. Himmel. Und aber was er nicht weiß und was er auch noch nicht erkennen kann und noch nicht sehen kann, dass da oben also irgendwann dieser Ballon platzen wird. Und das ist eine ganz typische Sache, wo eigentlich jede Abhängigkeit früher oder später hinführt. Zuerst himmelhoch jauchzend und dann plötzlich ausweglos und verzweifelt. Okay. Da haben wir nochmal so eine Veranschaulichung über die Wirkungsweise oder die Befriedigung durch den Suchtmittelkonsum. In diesem Fall haben wir auch wieder den Alkohol, weil das ja gerade unser Thema ist. Wir haben hier die Menge, da die Zeit, also so eine Menge Zeitstrahl. Und da sehen wir die Jahre aufgezeichnet, 15 Jahre. Und da können wir jetzt genau verfolgen, also die ersten Jahre ist es noch alles ganz schön und gut, da geht es mir noch gut, da bin ich am Lachen. Und so im Schnitt kann man sagen, bei 7,5 Jahren fängt es plötzlich an zu stagnieren, dann kippt es genau ins Gegenteil um. Und je länger, desto schlimmer wird es dann auch. Ja. Irgendwann ist dann auch diese Toleranzgrenze da, wo ich dann gar nicht mehr so viel, am Anfang kann ich noch ziemlich viel trinken, steigert sich dann auch und dann geht es runter, dann brauche ich nicht mehr viel, bin schon betrunken und bin trotzdem psychisch, emotional ganz unten am Boden. Bevor wir jetzt in die dritte Phase, also in diese kritische Phase einsteigen, ist, bringen wir noch schön diese Folie dazwischen, weil jetzt das beginnt, was eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Also dieses Erklärungssystem, das sich der alkoholkranke Mensch zulegt. Es geht davon aus, dass also er in nichts Schuld hat und dass er versucht, die Schuld im anderen zu sehen. Und er kann das auch gar nicht in diesem Moment. Also der Alkoholiker entschuldigt sich mit den Bekannten, das kennen wir auch, diese bekannten Alkoholiker-Ausreden. Er projiziert seine Schuldgefühle auf seine Umgebung. Das heißt, er stülpt das, was sich in seinem Inneren befindet, gewissermaßen seiner Umgebung über. Also wir kennen diesen Vorgang ja, der Projektion, zum Beispiel von diesem Overhead-Projektor. So wird das ambivalente Gefühl von der eigenen Unschuld, das sich bei vielen Alkoholikern findet, verstehbar. Tatsächlich erleben sie ihre Schuld größtenteils außen, bei der Umwelt, statt bei sich selbst. Die Erklärung sollen ihn selbst und seine Umgebung davon überzeugen, dass er die Kontrolle nicht verloren, sondern sich ganz zu Recht betrunken hat. Er meint, dass er ohne diesen bestimmten Anlass durchaus imstande gewesen wäre, den Alkohol mäßig wie jeder andere zu genießen oder gar stehen zu lassen. Diese Entschuldigungen sind für ihn von großer Wichtigkeit. Sie geben ihm die Möglichkeit, weiter zu trinken, was für ihn, der auf andere Weise seine Probleme nicht lösen kann, eine unbedingte Notwendigkeit darstellt. Somit legt er sich ein ganzes Erklärungssystem zu, das sich immer mehr auf jede Ebene seines Lebens ausbreitet. Auf die Familie, auf das Verhältnis zu Chef und Kollegen und zu anderen Bezugspersonen. Der Betroffene erlebt allerdings seine eigene Beteiligung an diesen Vorgängen kaum, weil er die Welt nur so erfährt, wie seine Gefühle ihm das vorschreiben. Hält er seine Art und Weise, die Welt zu sehen, für objektiv richtig. Die Erklärungen und Ausreden dienen auch als Widerstand gegen soziale Belastungen, die gleichzeitig mit dem Kontrollverlust auftreten, denn jetzt fällt seine Trinkart auch anderen auf. Angehörige, Freunde und Arbeitgeber beginnen zu tadeln und warnen. Trotz aller Erklärung besteht eine deutliche Beeinträchtigung der Selbstachtung. Diesen Verlust des Selbstwertgefühls versucht der Alkoholiker auszugleichen. Das geschieht vor allem durch übergroße Selbstsicherheit nach außen. Das Erklärungssystem wächst sich unmerklich zu einem System der Isolation aus. Die Erklärungen führen ganz natürlich zu der Ansicht, dass der Fehler beim anderen liegt. Das hat wiederum eine fortschreitende Abkehr der sozialen Umgebung zur Folge. Darauf reagiert der Alkoholiker auffällig aggressiv. Besonders der Ehepartner wird zum erklärten Feind. Er ist es, der den Alkoholiker vom zentralen Wert seines Lebens, vom Tröster, Freund und Helfer in allen Lebenslagen, also von der geliebten Flasche fernzuhalten versucht. Er bemüht sich, irgendwelche Fehler der nächsten Angehörigen zu entdecken, um ihnen Vorwürfe machen zu können. Hat er eine solche Auseinandersetzung vom Zaum gebrochen, besitzt er einen Grund zum Weitertrinken. Das lässt andererseits seine Schuldgefühle immer stärker wachsen. Jetzt wird das Gefühl des Zerknirschtseins zum Dauerzustand. Und diese zusätzliche Belastung verstärkt wieder die Notwendigkeit zum Weitertrinken. Und wie das dann so im Konkreten aussieht, sehen wir hier an dieser Folie, dass der Suchtkranke, die Bezugsperson und das Gewissen der alkoholkranke Mensch ist dieser Kleine, der Mittlere, sagen wir mal, ist jetzt der Ehepartner, die Frau oder der Mann, je nachdem. Und der Suchtkranke hat es also so gut drauf, dieses Gewissen so zu manipulieren, dass das übergroß wird. Ja. Das heißt nichts anderes, dass der Suchtkranke die Verantwortungen seinem, in diesem Fall Ehepartner, überträgt und diesen so unter Druck bringt und aktiviert, dass er praktisch selber nicht mehr handlungsfähig wird. Da haben wir noch eine bessere Folie, die als nächstes kommt, die das auch nochmal verdeutlicht. Hier haben wir die Beziehung zwischen Bezugsperson und Abhängigem. Die Bezugsperson hinten, Abhängiger vorne. Bezugsperson, gleiche Bedürfnisse, gleiche Interessen, gleiche Ziele, gleiche Gefühle. Nur kommen die nicht mehr zum Vorschein. Die werden durch die Bedürfnisse, Ziele, Interessen und Gefühle vom Suchtkranken total übernommen und vergewaltigt. Er ist, das um das muss es sich drehen, er ist ja derjenige, der das Interesse braucht, was die Bezugsperson an Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht, ist nicht mehr interessant. Also verliert sich total. Da kommen wir auch nachher noch ein bisschen besser drauf. Wir steigen jetzt dann voll in diese kritische Phase, die dritte Phase ein, wo man dann wirklich sagen kann, von dem Punkt ab ist jemand dann wirklich suchtkrank. Die kritische Phase, dieser viel gebrauchte Begriff Kontrollverlust, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken, weil es eine ganz wichtige Sache ist. Also Verlust der Selbstkontrolle bedeutet den Ausfall einer Fähigkeit, über die normalerweise jeder Mensch verfügt, nämlich seine Getränke- und Nahrmittelaufnahme mit Hilfe seines Willens zu steuern. Dieses Bremsvermögen geht dem Alkoholiker zu Beginn der kritischen Phase verloren. Verlust der Kontrolle bedeutet für ihn die Unfähigkeit, seine Alkoholaufnahme mit Hilfe seines Willens und Verstandes zu steuern. Sobald eine kleine Alkoholmenge, die sogenannte Minimaldosis, in seinen Körper gelangt ist, entsteht bei ihm ein unwiderstehliches Verlangen nach mehr Alkohol. Dieser Verlust der Fähigkeit, mäßig trinken zu können, ist eines der juristischen Kennzeichen für das Vorliegen einer Suchtkrankheit im Sinne der Reichsversicherungsordnung, wie wir vorher schon mal gehört haben. Da der Vorgang, der zum Selbstkontrollverlust geführt hat, nicht mehr rückgängig zu machen ist, also irreversibel, gibt es für ihn, wenn er gesund werden will, nur eine Möglichkeit, auf Alkohol in jeder Form und für alle Zeiten zu verzichten. Häufig wird von Alkoholkranken die Meinung vertreten, eine Sucht liege erst bei einem dauernd Berauschten vor. Denken wir auch oft, der muss immer in der Gegend rumkugeln. Bei einem, der ohne Pausen einlegen zu können, trinken kann, Tag und Nacht weiter trinken kann oder muss. Eine längere Abstinenzperiode sehen Sie als Beweis dafür an, dass eine Suchtkrankheit noch nicht vorliegen könne. Das stimmt aber nicht. Der Suchtkranke kann sehr wohl über gewisse Zeiten und vielleicht sogar für Monate enthaltsam leben. Er kann aber ab der dritten Phase nicht mehr mäßig trinken. Sein Verlangen hält so lange an, bis er zu betrunken oder zu krank für eine weitere Alkoholaufnahme ist. Die akute Alkoholvergiftung kann solche Ausmaße annehmen, dass er zum Weiterdringen unfähig geworden ist. Nach der Genesung von seinem Rausch ist es nicht der Kontrollverlust, das heißt das körperliche Verlangen, das nach einigen Tagen oder Wochen zu erneutem übermäßigen Trinken führt. Das erneute Trinken wird in der Regel von der Unfähigkeit zur Konfliktlösung, also aufgrund der seelischen Schwierigkeiten, manchmal auch nur durch einen einfachen gesellschaftlichen Anlass eingeleitet. Beim Gesunden bilden Bremsvermögen und Steuerungsfähigkeit den Widerstand, der eine Kontrolle ermöglicht. Er weiß, wann er genug hat und er kann dieser Einsicht entsprechend handeln. Beim Alkoholkranken ist der Widerstand wegen Kurzschluss, das ist dieser Kontroll- oder Selbstkontrollverlust, nicht mehr eingeschaltet. Kontroll- und Steuerungsfähigkeit bei Alkoholaufnahme sind eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Damit ist ein krankhafter Trinkzwang gegeben. Der Kontrollverlust bleibt zeitlebens bestehen. Nur weiß das der Alkoholiker nicht. Und wenn er es wüsste, könnte er das in diesem Stadium nicht zugeben. Er wäre nicht in der Lage, den damit für ihn verbundenen Verlust an Selbstwertgefühl und Ansehen bei der Umgebung zu ertragen. Außerdem sucht der Alkoholsüchtige den Grund für sein Verhalten zunächst in der für ihn naheliegenden Annahme, er habe seine Willenskraft verloren und müsse jetzt alles daran setzen, um sie wiederzuerlangen. Er ist sich nicht bewusst, dass in ihm eine Bremse für immer zerbrochen ist, sodass alle Versuche, seine Willenskräfte zusammenzunehmen und sich selbst wieder in die Hand zu bekommen, vergebliche Liebesmühe bleiben müssen. Wie viel Willensstärke er immer noch besitzt, beweist er ja auch täglich mit seinen erfolgreichen Bemühungen, trotz großer Schwierigkeiten an seinen Stoff zu kommen. Die Dauer der Abstinenzpause ist dabei völlig unerheblich. Auch Zeiten von 5, 10, 20 oder gar 50-jähriger Abstinenz oder Enthaltsamkeit bringen das Selbstkontrollvermögen nicht zurück. Bevor wir jetzt zum Ende des Dramas kommen, zu der chronischen Phase, hier noch geschwind ein paar Typen. Also Alkoholiker, es gibt verschiedene Arten von Trinkern oder alkoholkranken Menschen, die man mit diesem Schema unterteilt. Es gibt dann noch eine bessere oder nicht bessere, aber konkretere Gliederung. Für uns ist das das Wichtigste. Es gibt also diesen Gamma-Alkoholiker, der kann sein Trinken willensmäßig nicht mehr steuern, nicht mehr aufhören können. Also das heißt, er kann der Menge nach nicht aufhören. Wenn er anfängt zu trinken, er geht irgendwo in eine Kneipe, bestellt sich was und sagt, ich trinke ein Bier und gehe dann nach Hause, das klappt bei dem nicht mehr. Wenn er eins getrunken hat, dann muss er weiter trinken, bis er unterm Tisch liegt. Der andere ist der Delta-Alkoholiker, der sogenannte Delta-Alkoholiker, der Spiegeltrinker. Das sind diese alkoholkranke Menschen, denen man es oft nicht ansieht, dass sie Probleme mit dem Alkohol haben, weil sie in der Regel, also der Zeitdauer nach, wie wir da lesen, den ganzen Tag nichts zu trinken brauchen, zum Beispiel in die Arbeit gehen, nicht auffällig werden, weil sie in der Arbeit nicht trinken, aber abends, sobald sie aus dem Geschäft draußen sind, in die nächste Kneipe gehen, um ihren Alkoholspiegel wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Sinkt dieser Spiegel, muss er erneut trinken. Das kann also sehr lange gehen, bis so ein Spiegeltrinker auffällig wird. Nur wenn er lange Zeit dann keinen Stoff kriegt, dann kommt es zu diesen Entzugserscheinungen, wo man auch nachher noch drauf kommt. Der andere ist dann der Epsilon-Trinker, der sogenannte Quartalstrinker, der also ganz gewisse Zeitabstände, zum Teil auch 4, 5, 6 Wochen, nichts trinken muss, aber wenn er dann zuschlägt, dann schlägt er anständig zu. Und mit der Zeit werden diese Zeitabstände, wo er trinken muss, immer kürzer und er kann sich dann zu dem oben erwähnten Gamma-Alkoholiker entwickeln. Dann gibt es dann auch noch diesen nicht süchtigen Gewohnheitstrinker, wo wir oft denken, das ist bestimmt ein Alkoholiker und der aber gar keiner ist. Das heißt, er kann unter Umständen lange Zeit unmäßig saufen, sage ich mal, ohne dass er diese Fähigkeit zur willensmäßigen Steuerung der Alkoholaufnahme, das heißt die Fähigkeit zum kontrollierenden Trinken, verliert. Und ihm ist es auch möglich, nach langen Zeiten solcher Eskapaden wieder zum ganz normalen Gelegenheits- oder Nichttrinker umzusteigen oder zurückzukehren. Thomas? Wir sehen schon, der letzte Akt des Dramas, die chronische Phase. Also ich denke, wenn jemand in dieser chronischen Phase ist, dann ist schon ziemlich das Ende in Sicht. Die chronische Phase beginnt mit dem regelmäßigen morgendlichen Trinken. Der Tag steht vor dem Alkoholiker wie ein unüberwindlicher, bedrohlicher Berg. Er kann nicht aufstehen oder einfache Bewegungsabläufe vollziehen. Er muss erst einen Schluck trinken, um in Gang zu kommen und um sich zu beruhigen. Diese Unfähigkeit zu abstinieren, also sich zu enthalten, wird von seiner Umgebung meist als Anzeichen einer fortgeschrittenen Verkommenheit angesehen. Das sind die Leute, die mir dann morgens an den Kiosken, an den Buden stehen sehen, mit dem Jägermeister in der Hand. In Wirklichkeit aber handelt es sich um ein Anzeichen der weit fortgeschrittenen Vergiftung des Organismus durch den Alkohol. Immer dann, wenn der Blutalkohol sinkt, treten Entzugserscheinungen auf, wie Schwitzen, Zittern, nervöse Spannungen, innere Unruhe, Übererregbarkeit, Übelkeit, Schwächegefühle, Durchfall, Schlafstörungen und schwere Angstzustände. Alle diese Symptome verschwinden bei erneuter Alkoholzufuhr. So berauscht sich der Süchtige auch tagsüber und mitten in der Woche. In diesem Zustand verharrt er oft so einige Tage, bis er völlig unfähig ist, etwas zu unternehmen. Dem verlängerten Rausch, der in der Regel von der Gemeinschaft als schwerer Verstoß gegen die Spielregeln des Zusammenlebens aufgefasst wird, folgt deshalb die gesellschaftliche Ächtung. Auch der verständnisvollste Arbeitgeber verliert nun die Geduld und entlässt den Alkoholiker. Der Alkoholiker scheitert schließlich auf allen Ebenen. Der übermäßige und wiederholte Missbrauch hat gewöhnlich einen ethisch-moralischen Verfall und eine Beeinträchtigung des Denkens zur Folge. Der Süchtige dringt jetzt auch mit Personen unter seinem Niveau, um überhaupt noch irgendwo Gesellschaft und Beziehungen zu finden. Unbestimmte Ängste und starkes Zittern werden zu Dauererscheinungen. Diese Anzeichen zeigen sich, sobald der Blutalkoholspiegel sinkt. Somit muss der Süchtige seine Entzugssymptome mit Alkohol immer wieder kontrollieren. Damit ist der Süchtige in einen Teufelskreis geraten und gefangen, der ihn immer nachhaltiger und rascher zerstört. Sein Trinken nimmt jetzt den Charakter einer wahren Besessenheit an. Seine Erklärungssysteme, wie wir vorher gehört haben, versagen und die Niederlage muss jetzt selbst vom Süchtigen zugegeben werden. Es folgen Zusammenbrüche der schwersten Art. Selbstmordversuche sind in diesem Stadium nicht selten. Manche Süchtige erleben bei weiterer fortgesetzter Alkoholaufnahme als Folgeerscheinung Sinnestäuschungen des Gesichts, des Gehörs, der Geruchs- oder der Geschmacksempfindungen. Diese prädeliranten Zustände können sich dann bis zum Alkoholdelir steigern. So ein Alkoholdelir dauert 2 bis 5 Tage. Es endet mit dem kritischen Endschlaf, der auch heute noch zum Tode führen kann. Weitere Formen alkoholbedingter Geisteskrankheiten in Anführungsstrichen ist die Korsakow'sche Psychose. Es handelt sich dabei um eine organische Verblödung alkoholischer Herkunft. Orientierung und Auffassung sind unscharf und leicht verfälschbar. Die Kranken sind stumpf, gleichgültig oder mürrisch reizbar. Gedächtnisstörungen äußern sich darin, dass vom einen zum anderen Augenblick alle frischen Eindrücke vergessen werden. Es treten Wahnideen organischer Art auf, etwa Verarmungsideen, seltener auch Verfolgungswahn. Eine Wiederherstellung erfolgt nie. Bestenfalls bleibt eine gewöhnliche alkoholische Verblödung, eine sogenannte Alkoholdemenz, zurück. Dann gibt es noch diese Paranoia, diesen chronischen Eifersuchtswahn. Der ist verstehbar aus der beeinträchtigten Beziehung zu Partner und Umwelt. Es entwickelt sich ein festgefügtes Warnsystem, das manchmal auch unter Abstinenz, also wenn er nicht mehr trinkt, lebenslänglich erhalten bleibt. Die Eifersuchtsideen sind uneinfühlbar für Außenstehende und lassen in der Regel jegliche Beziehung zur Realität vermissen. Der Kranke vermeint Spuren von Untreue seines Partners überall zu finden. Wahnkranke Alkoholiker können ihren Frauen gegenüber im Rausch äußerst gewalttätig werden. Nicht selten ist es dabei schon zu Mord und Totschlag gekommen, wie man immer wieder der Presse entnehmen kann. An dieser Stelle endet jetzt der erste Teil meines Vortrages und da möchte ich jetzt dem Thomas, der Betroffener ist, der trockener Alkoholiker ist, Gelegenheit geben, dass er von sich etwas erzählt. Ja. Zur Einleitung oder Überleitung vielleicht noch etwas ganz Humoristisches mit ernstem Hintergrund. Also jeder findet immer einen Grund zu trinken. Der eine trinkt, weil sein Verein gewonnen hat und der andere säuft, weil er verloren hat. Also man hat immer eine Ausrede parat. Thomas, darf ich dich dann bitten?
Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Während meiner Vorbereitung auf diesen persönlichen Erfahrungsbericht gingen mir sehr viele Gedanken durch den Kopf. Kann ich es so rüberbringen, damit die Botschaft auch so ankommt, wie ich sie gerne vermitteln möchte? Ich habe auf den Herrn vertraut. Möge er es mir schenken. Jetzt stehe ich hier und spreche zu euch allen. Was ist das für einer? Ich kenne ihn nicht. Er ist neu in der Gemeinde. Ich habe ihn schon öfter gesehen, wird sich mancher denken. Ja, es ist richtig. Ich bin ein Neuer in eurer Gemeinde. Ich bin nicht nur neu, sondern auch sehr froh und dankbar, den Weg hierher gefunden zu haben. Danken will ich für die liebevolle Aufnahme und Wärme, die mir entgegengebracht wurde. Ich bin mal auf der Suche und glaube, dass ich langsam mein Ziel erkenne und mich dadurch auf den Weg machen kann. Alt bin ich geworden, von alleine. Ich darf jetzt erwachsen werden. Oft habe ich mich gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Welchen Platz darf ich ausfüllen? Welche Aufgabe übernehmen? Heute ist eine große Chance für mich. Zum einen gebe ich den Geschwistern die Möglichkeit, mich intensiver kennenzulernen. Zum anderen darf ich nicht nur danken, sondern ich darf auch dienen. Dienen, indem ich von meinen persönlichen Erfahrungen als Alkoholiker berichte, verbunden mit der Hoffnung, dadurch anderen Menschen helfen zu können. Sei es zum Verständnis für die Suchterkrankung Alkoholismus oder sogar zur aktiven Unterstützung Betroffener und vor allem deren Angehörigen. Ich möchte mich jetzt kurz vorstellen. Zu meiner Person, mein Name ist Thomas Vogel, 37 Jahre alt, römisch-katholisch, wohnhaft in Böblingen, geschiedener Polizeibeamter und stolzer Vater von zwei Kindern. Meine Tochter Sarah, 10,5 Jahre jung, mein Sohn Dominik, der zum Donnerstag nächste Woche 8 Jahre jung wird. Ich möchte euch bitten, bei auftretenden Fragen bis zum Ende des Vortrages zu warten. Ich bin anschließend gerne bereit, diese zu beantworten bzw. Stellung dazu zu nehmen. Wie ist es all zu dem gekommen? Rückblickend kann ich sagen, dass ich im Alter von ca. 15 bis 16 Jahren meine Suchtkarriere begann. Angefangen vom gelegentlichen Zigarettenrauchen, übers Haschisch mitrauchen, Alkohol trinken bis zu meinem ersten Alkoholrausch. Was macht man nicht alles in der Jugend? War ja auch toll, wenn man zu einer Clique gehört. Alle haben die gleichen spätpubertären Probleme mit ihren Eltern, der Schule und so weiter. Wir kriegten als die 70er noch die Auslaufen der 68er Flower Power Generation mit. Legal, illegal, scheißegal, verzeiht fürs Wort. Während meiner Schulzeit verstarben zwei Schulkameraden. Einer erstickte beim Klebstoffschnüffeln in seiner Plastiktüte, der andere ein Spitzensportler und bis dahin drogenfrei, verstarb später in der Böblinger Bahnhofstoilette an einer Überdosis Heroin. Ich bin Gott froh, niemals harte Drogen genommen zu haben, denn mit den sogenannten legalen Drogen bekam ich noch genügend Probleme. Ich muss zu diesem Zeitpunkt bereits meine Suchtstruktur entwickelt haben. Dazu eine kurze Verständniserklärung. Es gibt Menschen, so wie ich, die eine Suchtveranlagung haben, das heißt die Fähigkeit zur Entwicklung einer Suchterkrankung. Ob diese vererbbar ist oder nicht, darüber streiten sich noch immer die Mediziner. Erst die Konditionierung, sprich die äußeren Umstände, wie Elternhaus, Erziehung, Schule, soziales Umfeld, gemachte Erfahrungen sowie erlernte Verhaltensweisen, lassen die Sucht erst ausbrechen und an die Oberfläche gelangen. Dabei ist es unerheblich, welche Art von Sucht, stoffgebunden wie Alkohol, Nikotin, Essen, Medikamente, Drogen etc. oder stoffunabhängige wie Arbeit, Sex, Spiel, Beziehungssucht etc. entwickelt wird. Dies ist mehr oder weniger ein verhaltensbedingtes Zufallsprodukt. Das heißt, ich hätte aufgrund meiner Veranlagung auch eine andere Sucht entwickeln können. Viele Menschen sind polytoxikoman, das heißt mehrfach abhängig. Zum Beispiel Nikotin und Alkohol oft bei Männern oder Alkohol und Medikamente häufig bei Frauen. Ich begann 1978 meine Ausbildung bei der Polizei. Kasernierte Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, noch paramilitärische Struktur, Befehl und Gehorsam, Disziplin, aber auch sehr viel Gemeinschaft. Abends wurde zusammen gelernt, Sport gemacht, gespielt, einfach die Freizeit zusammen verbracht oder in die Disco gegangen. In der Gemeinschaft wurde fast immer getrunken. Was haben wir für Räusche heimgeschleift? Es war auch nicht viel anders als bei der Bundeswehr. Alkohol war immer irgendwie mit dabei. Nicht umsonst ist Alkohol die legale Volksdroge Nummer 1. Alkoholismus ist ein Gesellschaftsproblem. Alkohol ist gesellschaftlich anerkannt in allen Kulturkreisen seit Urzeiten nicht mehr wegzudenken. Dazu später mehr. Ich hatte wieder meine Clique. Zu diesem Wir-Gefühl gehörte Alkohol. Der olympische Gedanke zählte. Dabei sein ist alles. Alkohol trinken ist normal. In Gesellschaft wurde durch den Alkohol angeblich vieles lockerer bzw. erst richtig möglich. Ich konnte vermeintlich lustiger sein. Meine Hemmungen wurden abgebaut und ich konnte meine Ängste überwinden. Ängste und Hemmungen einer noch nicht voll entwickelten Persönlichkeit mit Selbstbewusstseinsdefiziten. Die anfänglich guten Erfahrungen, die ich mit dem Alkohol gemacht hatte, ließen sich anfangs wiederholen. Alkohol wurde instrumentell eingesetzt. Vertrauens und dieses in erster Linie zu Gott. Diese Beziehungsstörung besteht zwischen dem Süchtigen und sich selbst. Zentrale Ursache ist die fehlende Eigenakzeptanz. Das heißt, ich bin mit mir und mit Gott und der Welt unzufrieden. Warum fragen mit negativer Gedankenhaltung, zum Beispiel wie warum immer ich oder warum muss mir wieder das und das passieren und so weiter, bestimmt meine Empfindungs- und Verhaltensstruktur. Gefühle der Unzulänglichkeit oder Ablehnung, zu schwach ausgeprägte Kritikfähigkeit zum Beispiel. Wenn andere Menschen ein Verhalten von mir kritisierten, ich gefühlsmäßig die Ablehnung meiner ganzen Person jedoch darauf bezog. Meine damalige Frau lernte ich über einen Geschäftskollegen, dessen Tochter, kennen. Es war ein ständiges Miteinander und Hintereinander, zwischen hin und her. Ich muss ab diesem Zeitpunkt etwas improvisieren. Die chronische Phase meiner Alkoholabhängigkeit begann zum Bereich zwischen 1980 und 1987. Ja. Das heißt, ich habe immer mehr und mehr täglich getrunken. In der Regel erst nach dem Dienst bzw. gegen Dienstende, auf der Heimfahrt und natürlich zu Hause. Irgendwann in diesem Zeitpunktbereich ist mein Kontrollverlust eingesetzt. Ja. Natürlich waren Schwierigkeiten innerhalb der Beziehung an der Tagesordnung. Frau ständig warten, in welchem Zustand komme ich nach Hause. Diese Angst und dieses Warten, was passiert, komme ich lebend nach Hause, wieder voll betrunken oder sonstiges. Ne? Das hat sich immer mehr und mehr innerhalb der Beziehung auch herauskristallisiert, was natürlich auch zu Reibungsverlusten führte. 1987 war dann mein persönlicher Tiefpunkt. Das heißt, ich war zu diesem Zeitpunkt, nachdem ich einen Unfall hatte, mir der Führerschein entzogen worden ist, meine Frau mit Scheidung drohte, ich war zu diesem Zeitpunkt bereit, für mich was zu tun, umzukehren. Erinnert euch wahrscheinlich vorhin an das Schema vom Jelinek, dieser Pfeil nach unten und nach oben. Dieser einschneidende Moment, was an meinem Namenstag passierte, kurz vor Weihnachten, war für mich mein persönlicher Zeitpunkt, umzukehren. Was mich bewogen hatte. Ich war ja früher immer der Meinung, ich bin ein intelligenter Alkoholiker, so wie, verzeiht den Ausdruck, der Penner, wo auf der Parkbank liegt, so bin ich nicht. Heutzutage sag ich, der Mensch, der in Stuttgart unter der Parkbank liegt, der hat die gleiche Krankheit wie ich. Mit einem einzigen Unterschied, er ist aus dem sozialen Netz rausgefallen und ich bin noch im sozialen Netz drin. Das ist meine jetzige Gedankenweise. Ja, das war 1987 mein persönlicher Tiefpunkt, wo ich bereit war, um Hilfe zu rufen, um Hilfe zu bitten, mich an meinen damaligen Polizeiarzt wandte, dem mir auch relativ spontane Hilfe zusagte. Ich, da Weihnachten vor der Tür stand, unsere damalige Tochter, beziehungsweise jetzige Tochter noch, 3 Monate alt war, und ich habe gesagt, Weihnachten verbringe ich zu Hause, in der Familie und in keinem Krankenhaus, da bringt mich niemand ins Krankenhaus. Haben wir zu Hause entgiftet. Das heißt, meine damalige Frau hat Distraneurin mir verabreicht und mich dadurch stillgehalten, damit der körperliche Entzug abgebaut werden kann, diese Unruhe, damit ich einfach ruhiger bin und nicht wie ein Tiger im Käfig umeinander. Und wir haben dann durch Weihnachten erleben können. Ich bin Gott froh, dass meine Tochter zu dem Zeitpunkt, war sie gerade 3 Monate alt, dass die Kinder von meiner Erkrankung nichts mitbekommen haben. Ich war dann nach ein halbes Jahr, vom Februar 88 bis August 88, war ich stationär in einer Männerklinik für Suchtkrankheiten in Münzesheim untergebracht. Dort habe ich fast 5 Monate gebraucht, bis ich erkannt hatte, dass es nicht um den Verwaltungschef ging oder um sonstige Regeln, gegen die ich jedes Mal rebellierte und verstoß. Bis ich nach 5 Monaten endlich erkannt hatte, dass eigentlich es um mich ging. Es war eine einmalige Chance, ja. Zu dem damaligen Zeitpunkt, bei vollen Bezügen, hatte ich die Chance, einmalig innerhalb dem halben Jahr über mich nachzudenken. Ja. Wer kriegt diese Chance? Und danach, ab dem 5. Monat, war dann fast die Zeit zu kurz, wo ich dann Zeit hatte, an mir weiterzuarbeiten. Weil ich davor noch zu viel Zeit verwendet hatte, um halt noch wirklich zu sagen, ich bin bereit, umzukehren und mir helfen zu lassen. Ich habe mich natürlich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, die es auch bei der Polizei gibt mittlerweile. Sogar bei der Polizei ist dieses Problem nicht nur bekannt, sondern es wird auch sehr viel getan. Diese Gruppe besuche ich nach wie vor. Dankbar bin ich vor allem für die Zeit, dass meine damalige Frau für mich an jedem Wochenende da war, weil das war meine Motivations- und Antriebskraft mit unserer Tochter, weil ich wäre, wahrscheinlich hätte ich es nicht durchgestanden dieses halbe Jahr. Das war meine Motivation, wo ich habe aufbauen können. Deswegen ist es für andere Menschen oftmals sehr schwierig, die aus dem sozialen Bindung herausgefallen sind, aus dem sozialen Netz, wo keine Familie mehr existent ist, sich helfen zu lassen oder irgendwie Hilfe anzunehmen, weil sie gar keine Chancen mehr für ihr weiteres Leben sehen. Gut, das war damals 88 dann. Mittlerweile kam unser Sohn dann zur Welt. Es war, nach der Kur gab es einige Reibungsverluste, da meine Frau viel Zeit verbracht hatte, um die Arbeit, die ich liegen gelassen hatte, natürlich zu übernehmen, auch während meiner Abwesenheit. Und unsere Beziehung hatte aber schon einen Knacks, ne? Aufgrund von diesen ständigen Ungewissheiten, Warten und so weiter und so fort. Und es kam 1995 endgültig zur Scheidung. Selbst in diesen Zeiten, in diesen schweren Zeiten, habe ich nicht zum Alkohol gegriffen, obwohl es ein leichtes gewesen wäre, sondern ich habe dagegen gekämpft und habe gesagt, jetzt erst recht nicht, weil sonst wäre ich die Kinder los. Wir haben Gott sei Dank ein gemeinsames Sorgerecht. Und momentan muss ich sagen, ich bin nicht unbedingt zufrieden, aber einfach auf dem Weg. Es geht mir relativ gut. Und ich möchte den Zustand, den ich damals hatte, nicht mehr erreichen. Auch ist etwas schwierig, das zu verdeutlichen. Und zwar, was ihr vorhin gehört habt, das war alles mehr für den Kopf. Die Suchterkrankung verhält sich ähnlich wie der Glaube. Erst wenn es aus dem Bauch rauskommt, wenn ich überzeugt bin davon, erst dann bin ich sicher. Ich werde natürlich für mich nie eine Garantie geben, kann ich nicht, dass ich nicht rückfällig werde. Da kommt vielleicht eventuell Bernd noch dazu, weil der Rückfall gehört zur Krankheit mit dazu. Das Einzige, was ich gelernt habe, ich habe gelernt, mit dieser Krankheit umzugehen, da ich unheilbar krank bin. Bernd hat es vorhin aufgezeigt. Ich bin nicht mehr in der Lage, kontrolliert Alkohol zu mir zu nehmen. Und ich brauche im Grunde genommen auch kein Alkohol, weil, er hat es angeführt, es ist ein Zellgift. Mein Körper besteht zu 70% aus Wasser. Warum soll ich ihm jetzt Alkohol zufügen? Es genügt Wasser. Bitte? Ist knapp. Ja. In erster Linie wollte ich noch darauf eingehen. Und zwar nach der Kur, das war im vorigen Teil, wo ich wieder zurückkam. Ich war wieder hergestellt, körperlich fit, aufgearbeitet, hatte ein halbes Jahr lang Zeit. Was passiert mit den Frauen oder mit den Angehörigen? Die bleiben zu Hause. Es ist äußerst wichtig, dass nicht nur der Betroffene sich einer Selbsthilfegruppe danach anschließt, um sich damit auszutauschen, sondern äußerst wichtig ist es für die Frauen in erster Linie. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Mann krank ist, so wie ich. Für die Frauen ist äußerst wichtig, dass dieser Seelenschrott, so bezeichne ich es mal, dass dieser aufgearbeitet wird und nicht ständig hochkommt, wo sie oftmals die Verantwortung getragen haben für den Mann gestützt haben, für ihn eventuell gelogen haben am Arbeitsplatz und sonstiges, ja. Dass dies aufgearbeitet wird, weil nach der Zeit der Therapie beginnt dann die eigentliche Beziehungsarbeit wieder. Man muss sich wieder zusammenraufen. Ja. Das ist mein Appell in erster Linie, dass den Angehörigen, den Ehefrauen, Partnerinnen oder auch den Kindern, dass denen geholfen wird. Nicht nur den Betroffenen, weil Alkoholismus ist eine Familienkrankheit. Ich möchte noch ganz kurz eine Folie aufschreiben. Es beschreibt meinen jetzigen Zustand. An meinen Freund Alkohol. Lieber Freund, als ich dich vor vielen Jahren kennenlernte, da war ich fasziniert. Du hattest so viele Facetten und botest mir neue, traumhafte Möglichkeiten. Du warst dabei, als ich ganz allein erwachsen wurde. Mit dir konnte ich Schlösser bauen, die bis zum Himmel reichten. Manchmal hast du mir wehgetan, aber damit konnte ich leben. Irgendwann, in den letzten Jahren, als ich einen richtigen Freund brauchte, da fingst du an, mir Rechnung zu stellen. Da hieß es auf einmal, gut, ich kann da und dorthin gehen, aber ich musste dich mitnehmen. Du wurdest immer aufdringlicher. Du musstest dabei sein, wenn ich Geburtstag feierte oder Silvester. Ich durfte ohne dich nicht mehr lesen, lieben, lachen oder wenigstens nachdenken. Du fingst an, in meinen Beziehungen mitzumischen. Sogar meinen Schlaf hast du mitbestimmt. Wenn wir zwei Streit hatten, dann hast du dich für ein paar Stunden verdrückt. Abends standest du wieder da, mit einem lieben Lächeln im Gesicht, legtest schützend den Arm auf meine Schulter und deine Liebeserklärung war kurz und prägnant. Sie lautete, Prost, Thomas. Jetzt sind mir deine Rechnungen zu teuer. Ich sehe, ich habe dich zu nah an mich herangelassen. Eines weiß ich genau. Du wirst ohne mich weiterleben, so wie ich lernen werde, ohne dich weiterzuleben. Sei nicht traurig, wir sehen uns bestimmt wieder. Dann lächeln wir uns zu, grüßen freundlich und jeder geht weiter seinen Weg. Über den anonymen Alkoholikerbereich bzw. EA, Emotion Anonymous Bereich, kam ich auch dazu. Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dies hilft mir sehr oft im Geschäft, was ich über meiner Zimmertür hängen habe, in schwierigen Situationen wieder auf den Boden zurückzukommen, bewusst zu werden, wohin mein Weg mich führt. Danke.
Wie hattet ihr gedacht, Fragen? Kann man jetzt direkt gleich fragen, Thomas, was ich sage?
Selbstverständlich.
Ich denke, für mich wäre es wichtig, jetzt als Nicht-Betroffener, was sind die Hilfen jetzt? Du sagst, du bist jetzt lieb jetzt aufgenommen worden, also ich kenne dich ja noch nicht so. Aber das wäre für mich eben auch, was ist es, also was hat dir konkret geholfen? Was, wo du sagen jetzt, an uns, was können wir machen, wenn wir jetzt einen Freund haben, eine Freundin, Bekannte? Was würdest du sagen, was hat dir da geholfen, so konkret?
Also konkret.
Also klar, und was hat geholfen jetzt? Einfach die Hilfestellung muss dir geholfen haben, sozusagen dein Leben.
Wo meine Kehrtwende war?
Ja, genau, jetzt, was dir hilft, sozusagen als Stärkung, als Kraftquelle, vielleicht auch durch das Miteinander. Ja? Was ist genau? Ist es zum Beispiel so, dass du Kontakt hast zu Leuten, dass du eingeladen wirst, dass du zu jemandem sprechen kannst. Wie sollten wir uns sozusagen verhelfen, wenn wir jemanden kennenlernen, so wie du, der vielleicht trocken ist oder der davor steht? Welche Möglichkeiten gibt es?
Also mit mir geht bitte ganz normal um. Ich habe damit kein Problem. Es ist oftmals ein Verstandesproblem. Ja? Diejenigen, wo sagen wir, relativ stabil trocken sind, wie gehe ich mit den Betroffenen um? Ja? Also bitte ganz normal mit demjenigen, der stabil trocken ist, so wie der Bernd oder wie ich, aber ich gebe natürlich keine Garantie, aber einfach normal. Bei denjenigen, die auf dem Weg sind zu gesunden, beziehungsweise denen man gerne helfen möchte, wahrscheinlich ist dein Appell, wie kann ich menschlich helfen, dem oder derjenigen Betroffenen, wenn du jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis hast, verstehst du das richtig so?
Auch speziell, ja. Und dann auch was dir persönlich, wo du sagst, könnte man weitergeben, sowas, ja. Was dir jetzt auch hier widerfahren ist, oder wie du auch gesagt hast, wie du es erlebt hast, ja.
Also speziell das, einfach das Zugehörigkeitsgefühl, ja, dass auf meine Person, dass ich nicht mehr den Zustand erreichen möchte, den ich mal erreicht hatte, das ist praktisch dieses Negative, was mir auch ab und zu eine Stütze ist, ich hole es halt wieder in schwierigen Situationen mehr hervor, weil ich habe genauso das Gefühl, bei irgendwelchen Frust oder was weiß ich, der jetzt kommt, jetzt muss ich zum Glas greifen, ich muss es runterspülen oder so. Diese Empfindung kommt bei mir genauso. Bloß habe ich langsam gelernt, damit anders umzugehen. Ich trinke jetzt nicht, sondern ich mache jetzt was anderes. Ja. Dass ich was lese oder sportlich mich betätige, einfach in andere Bahnen das lenke. Natürlich empfinde ich genauso Wut, Trauer und sonstiges, aber der Lernprozess ist eigentlich anders damit umzugehen. Das ist also nicht zu schlucken, ja, sondern was anderes damit zu machen, was Positives zu besetzen. Das ist natürlich für jeden Einzelnen individuell. Der eine kann sagen, okay, das ist ein schönes Hobby. Oder es ist die Regelmäßigkeit mit anderen Menschen zusammen in der Gemeinde. Das ist der Austausch. Natürlich, ich gehe gerne wieder zu dieser Selbsthilfegruppe, weil ich all die Gesichter sehe. Und es tut mir gut, bitte versteht es nicht falsch, es tut mir gut, wenn ich erlebe, dass ein anderer Kollege einen Rückfall gehabt hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wo ich dann sage, Gott sei Dank, ich nicht. Und pass auf, die Krankheit ist gefährlich. Ja? Also ich muss immer am Ball bleiben. Ich darf am Ball bleiben. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie mich ständig mit Büchern beschäftige, aber einfach, dass ich den Bezug zur Krankheit nicht verliere. Ähnlich wie ein Fahrradfahrer oder ein Läufer, wo ständig ein kleines bisschen immer trainieren oder üben muss. So ist es bei mir auch. Das ist jetzt ja auch eine Art Übung, wo ich mich mit meiner Krankheit beschäftigt haben muss. Ja, ich musste was ausformulieren, ich bin wieder dabei. Natürlich sind schlechte Erfahrungen, wo ich dann von mir aus im Fahrzeug unterwegs gewesen bin oder wo irgendwas passiert ist. Ja. Gott sei Dank ist niemand persönlich, also keine Person zu Schaden gekommen. Wenn ich überlege, was hätte alles passieren können, undenkbar. Thomas, das stützt mich. Ja. Ja, bitte.
Ich denke, wir sollten diesen Teil persönlichen Fragen so auf den Schluss verlegen, weil wir so schnell eine Zeit nicht haben. Wir sind eh schon ein bisschen im Zeitdruck und sonst wird es einfach zu schnell. Ja. Machen wir es einfach so, wenn du nachher noch irgendjemand Fragen hat, machen wir, wenn wir den Vortrag zu Ende sind, dann können wir uns so beginnen. Ja, ist das so in Ordnung?
Ja, gerne. Das ist ein konträres Handeln in der Sucht gefordert, im Gegensatz zu dem menschlichen Handeln, wie man es gerne machen möchte. Ja, also es ist ein anderes Handeln gefordert, ein sachverständiges Handeln, um jemandem helfen zu können, aus der Sucht herauszukommen. Also nicht menschlich, was vordergründig gern der Fall ist, beschützen, umsorgen, hegen und so weiter, sondern eine andere Vorgehensweise, eine härtere Vorgehensweise aufzeigen, den Betroffenen in die Verantwortung mit einbinden. Kann man das soweit mal stehen lassen? Gut, Dankeschön.
Also Thomas, vielen Dank für die Offenheit auch, mit der du gesprochen hast. Und vor allem, dass wir jetzt mal aus dem Munde eines Betroffenen gehört haben, was Alkoholismus ist aus der Sicht eines Betroffenen. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil, wie ich auch schon am Anfang angekündigt habe, der jetzt gemeindebezogen ist. Ich denke, da sollten alle Geschwister jetzt hellhörig werden und gut zuhören. Wir steigen wieder etwas mit einer Comicfolie ein, die gar nicht so komisch ist. Den Stern sollte man noch sehen. Ja, danke. Der Alkoholkranke glaubt, gläubige Menschen werden süchtig. Muss ich mal an der Stelle ganz deutlich anmerken, dass es nicht so ist, dass nur süchtige Menschen draußen sind in der Welt. Gläubige Menschen können süchtig werden. Und wie der Thomas auch gesagt hat, wenn ein gläubiger Mensch irgendeine Suchtkrankheit erfährt oder irgendwie reinkommt, dann ist es eine Störung zwischen ihm in erster Linie und Gott. Das ist die prägnante Störung und zu seinen Mitmenschen. Suchtabhängigkeit hat immer mit Störung oder Beziehungsstörung zu tun oder ist es überhaupt. Also der Gläubige, der liegt da hier, ist gläubig, der Glaube umgibt ihn nach wie vor, das sieht man da an der Folie, aber er hängt da im Loch unten und er macht was Gutes, er guckt da oben auf diesen Stern, auf dieses Licht, Jesus, auf die Befreiung. Er weiß noch nicht, wie er das machen soll, weil er unten ist, aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Thomas, bitte die nächste Folie. Unser zweiter Teil lautet, oder das Thema ist der Platz des Süchtigen in der Gemeinde. Und zuerst wollen wir mal angucken, wie der Süchtige sich in seinem eigenen Urteil sieht. Wir beschäftigen uns mit dem Standort des Suchtkranken innerhalb der Gemeinde. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, wie die heutige Gesellschaft noch immer den Süchtigen sieht und bewertet. Das Verständnis oder besser das Unverständnis der Öffentlichkeit hat Rückwirkungen auf den Süchtigen und bestimmt sein Selbstverständnis. Wir beginnen mit Letzterem. Wir sehen hier Also es gibt einen Schweizer Professor Köhler, der nennt in seinem Buch Wahres Leben 4 Merkmale seelischer Gesundheit. Erstens die Fähigkeit zu sachgemäßem Handeln. Zweitens die Fähigkeit zu unbefangenem Umgang mit jedermann. Drittens die Fähigkeit, Leid zu tragen. Und viertens die Fähigkeit zu innerem Wachstum. Bei der Sucht handelt es sich um ein vielschichtiges Krankheitsbild, wie wir schon gehört haben, bei dem körperlich-seelisches Leiden verflochten ist mit sozialen Veränderungen im engeren und weiteren Umkreis oder Lebenskreis des Süchtigen. Anhand der angeführten Merkmale kann dargestellt werden, wie sich der Suchtkranke selbst in seiner Krankheit empfindet. Bewusst oder unbewusst leidet er am Verlust bzw. an der Störung dieser vierfachen Fähigkeit. Er leidet an sich selbst und an seiner Umwelt, wenn er plötzlich merkt, dass seine Arbeit den gestellten Anforderungen nicht mehr entspricht. Er leidet, wenn er spürt, dass seine Begegnung mit Menschen ständig Konflikte schafft, beziehungsweise, dass er dem echten Austragen von Konflikten ausweichen muss, weil er die Kraft zur Aufarbeitung nicht besitzt. Er stellt ja Stockung und Rückgang in allen Lebensbereichen durchaus fest, aber er macht sich nur selten oder überhaupt nicht klar, wie sehr die Ursachen dafür in ihm selbst liegen. Anstatt die Sperren in der eigenen Persönlichkeitsstruktur aufzudecken, was er nicht kann ohne sachkundige Anleitung, sucht er die Gründe für seine Fehlhaltung bei seiner Umwelt, haben wir auch schon gehört. Dabei entwickelt er einen Mechanismus der Abwehr und des Angriffs. Man kann mich eben nicht leiden, mir ist zu viel an Lebenslast aufgebürdet, man gibt mir nicht den nötigen Spielraum zur persönlichen Entfaltung und so weiter. Eine Mischung aus Wertverachtung, Weltverachtung, Lebensgier und Selbstmitleid treibt den Süchtigen in eine immer größere Vereinsamung. Als der Unverstandene, Überforderte, Missbrauchte zieht er sich immer mehr in sich selbst zurück. Sein innerer Zustand ist Unzufriedenheit, Angst, Hoffnungslosigkeit. Der Süchtige ist der zutiefst unglückliche Mensch, der am Leben zerbricht und darunter leidet, dass die Welt den Stab über ihn bricht. Wer unter dem Eindruck steht, sie sind alle gegen mich, kann sich auch selbst nicht mehr bejahen und auch nicht annehmen. Thomas? Als nächstes wollen wir mal der Süchtige, wie er sich im Urteil seiner Umgebung wahrgenommen wird. Der Süchtige im Urteil seiner Umgebung, dass der Süchtige zum Gefangenen seiner selbst und so zu dem leidenden Einsamen wird, entspringt nicht nur persönlicher Fehlhaltung, sondern entspricht auch dem Erwartungsschema, haben wir hier, und der Klischeevorstellung, die Öffentlichkeit auch in weiten christlichen Gemeinden vom Süchtigen hat. Der Süchtige gilt immer noch allgemein als der ausgesprochene Sonderling, als Arbeitsscheuer, Asozialer, als bösartiges Scheusal, als Schandfleck der Familie und Schmarotzer der Gesellschaft, eben als Säufer. Biblische Begriffe wie Trunkenbold, Gefallener, Gebundener werden bei falschem Zungenschlag zu verheerenden Schablonen. Von ebenso verletzender Lieblosigkeit zeugt die Bezeichnung zum Beispiel einer Heilstätte für Alkoholkranke als Säuferanstalt. Lastet man jedem Süchtigen in leichtfertiger Verallgemeinerung auch noch okkulte Belastung an, dann ist das aus unverstammt zusammengeschusterte Verdammungsurteil vollständig. Thomas. Wie können wir jetzt diese Vorurteile, die, wie wir gehört haben, auch in weiten christlichen Kreisen eben vorhanden sind, wie können wir die überwinden? Also, dass der Alkoholkranke im christlichen Bewusstsein so stark als Trunkenbold lebt, also als einer, der unter die gröbsten Sünder zu rechnen ist, muss mit darauf zurückgeführt werden, dass Trunksucht im Neuen Testament nicht als Krankheit, sondern eben als Auswirkung der Sünde betrachtet wird. Oft genug ist sie in falscher Schriftauslegung als Sünde verstanden worden, die überhaupt nicht vergeben werden kann. Zu diesem Fehlurteil muss es immer kommen, wo nicht unterschieden wird zwischen Sünde und Sünder. Würde man sich mit entsprechender Anwendung auf den Süchtigen in Erinnerung rufen, was Jesus Christus der Ehebrecherin begegnet ist, Johannes 8,3-11, dann wird man aus seinem Wort, so verdamme ich dich auch nicht, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, den Schluss ziehen müssen, Jesus verurteilt die Sünde, aber er begnadigt den Sünder. Begnadigung aber bedeutet, dass der an einer falschen Lebenserwartung und Lebensgestaltung Leidende die Chance und die Hilfestellung zu einem Neuanfang bekommt. Wirkliche Hilfe kann jedoch nur der geben, von dem der Süchtige nicht geächtet, verurteilt und verdammt wird. Thomas. Soll der Süchtige innerhalb der Gemeinde echte geistliche Heimat, einen Ort des inneren Angenommenseins finden, dann muss die Gemeinde sich mit aller Entschiedenheit befreien lassen von den verhängnisvollen Vorurteilen, die ihre Glieder oft gegen Süchtige hegen. Sie muss sich bis in den internen Sprachgebrauch hinein angewöhnen müssen, auf ein Denkklischee und einen Wortschatz zu verzichten, der geeignet wäre, das ebenso lieblose wie geistlose Zerrbild vom Säufer weiter zu verbreiten. Suchtkranke suchen aus naheliegenden Gründen Anschluss und Rückhalt an Abstinenzgruppen. Diese führen im Reigen der verschiedenen Gemeindekreise sachbedingt ein gewisses Eigenleben. Da ein Suchtkranker schon von sich aus zur Absonderung neigt, bedarf es umso größerer Aufmerksamkeit, dass die Gemeinde ihrerseits ihre suchtkranken Glieder nicht noch mehr in die Rolle der Außenseiter drängt. Dies könnte geschehen, wenn ihnen zum Beispiel im Veranstaltungsprogramm der Gemeinde oder beim Überlassen von Gemeinderäumen entweder zu viel oder auch zu wenig Beachtung geschenkt wird. Da unten sehen wir, dass Gott auch manchmal für Veränderungen ist. Wie sieht nun Jesus die Sache selber? Ah ja, gut, schieben wir das noch zwischen ein. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, nicht zu wenig, nicht zu viel Beachtung, dass eben auch der suchtkranke Mensch das sehr gut drauf hat, andere für sich vor seinen Karren zu spannen. Hey, strengt euch mehr an, ich bin ja noch so schwach. Also da ist auch sehr große Vorsicht geboten, dass man sich da nicht übernehmen lässt. Gell? Die anderen buckeln und schwitzen und rackern sich ab und der arme Suchtkranke gibt noch Befehle und Anweisungen dazu. Danke, Thomas. Jetzt kommen wir zum biblischen Vorbild. Jesus hat in seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lukas 10, sein Heilswirken dargestellt. Darin bringt er zum Ausdruck, dass es ihm um den ganzen Menschen geht, um Heil und Heilung, um Seelsorge und Leibsorge. Jesus hat damit zugleich ein Modell geliefert, das uns auf die Züge einer ganzheitlichen Zuwendung hinweist und sie uns zur Pflicht macht. Wenn es von dem Überfallenen heißt, die Räuber zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen, dann ist dieser Verwundete ein Urbild auch des Süchtigen. Der in den Würgegriff des Alkohols und der Droge geratene ist dieser Ausgezogene, dieser Geschlagene, dieser Gezeichnete, dieser Liegengelassene und dieser Verblutende. Der Auftrag therapeutischer Seelsorge lautet dann, als der Samariter ihn sah, jammerte ihn sein. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Daraus ergeben sich klare Aufgaben. Erstens die innere Voraussetzung. Den Kranken oder Gefährdeten sehen, das heißt Wirklichkeiten erfassen. An der Notsituation nicht mit der Entschuldigung der Nichtzuständigkeit vorübergehen, vom Leid des anderen innerlich bewegt sein. Und zweitens der unmittelbare Einsatz, zum Kranken hingehen und ihm erste Hilfe leisten, das heißt Schmerzen lindern, Wunden desinfizieren, um Ursachen weiterer Gefährdung abzustellen. Und drittens die mittelbare Hilfe, zur Herberge hinbringen, das heißt Einleitung medizinischer Heilverfahren und weiterführender therapeutischer Behandlung und Beratung, das heißt auch Mitverantwortung eventuell für die Deckung der Kosten. Wir kommen langsam zum Ende unseres Vortrages. Das ist nochmal sehr an uns gerichtet, als mittragende Gemeinschaft. Um der steigenden Zahl der Suchgang in allen Lebensaltern und Lebensbereichen willen ist es dringend erforderlich, dass alle Gemeindekreise für die Begegnung mit Süchtigen aufgeschlossen, beweglich und tragfähig werden. Das richtet sich an Männer- und Frauenkreise ebenso wie an Jugendgruppen, Hauskreise, insbesondere an diejenigen, die aus ihrem innersten Ansatz heraus beanspruchen, lebendige Gemeindezellen zu sein. Es bedarf geradezu ein Gradmesser oder es darf geradezu ein Gradmesser für die Echtheit geistlichen Lebens sein, wie sehr solche Gruppen sich in wacher und tätiger Verantwortung dafür einsetzen, dass Gemeinschaft nicht nur gepredigt, sondern leibhaftig gelebt wird. Den Suchtkranken wäre auch geholfen, wenn sie in die mittragende Gemeinschaft solcher Gemeindeglieder aufgenommen würden, die bereit wären, durch freiwillige Abstinenz, also freiwillige Enthaltsamkeit, Solidarität und Partnerschaft zu üben. Dadurch könnten die Gemeindeglieder die Erfahrung machen, dass ihr eigenes Leben dadurch geweitet und befruchtet wird, weil in der Gestalt dieses anderen, fremden, geringsten der Herr selbst in ihre Mitte tritt. Dieses Engagement ist nicht in unser Belieben gestellt. Christus selber hat uns befohlen und verheißen, ihn in den Hungrigen, Durstigen, Heimatlosen, Nackten, Kranken und Gefangenen zu entdecken. Wir werden es immer tun als die Gesegneten des Vaters. Das steht in Matthäus 25, 31 bis 46. Und das möchte ich zum Abschluss noch vorlesen. Das ist die Endzeitrede, das Gericht. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu linken. Dann wird der König zu denen, die zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken gehen und sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nichts zu essen, mich dürstete und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr begleitet mich nicht, krank im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Zum Abschluss noch ein paar Worte in eigener Sache. Die Süchtigkeit in allen Erscheinungsformen ist eine der wenigen Krankheiten, bei denen Engagierte ohne medizinische Vorbildung entscheidende Hilfe leisten können. Gerade für den seelsorgerlichen Dienst unter Suchtkranken bringen auch Suchtkranke, die in ihrer eigenen Abhängigkeit Heilung erfahren haben, gute Voraussetzungen mit. Denn sie wissen um die Grundbedingungen aller therapeutischen Seelsorge. Und das sehen wir hier. Ein Gestrauchelter braucht keine Vorwürfe, sondern er braucht eine Hand, von Ernst Wiechert. Diese Hand zu reichen, ist das gezielte Angebot vieler aktiver Gruppen. Auch der Thomas in so eine Gruppe geht. Zum Beispiel durch Beratungen, Ermutigung zu Entziehungskuren, Nachbetreuung, Geleit in Krisenzeiten, Hilfestellung bei Rückfall, Information der Öffentlichkeit und Gesprächsmöglichkeiten. Die Aktiven solcher Initiativgruppen wissen, dass das Geheimnis eines wirklichen Erfolges eine Frage der inneren Verfügbarkeit ist. Das heißt, wenn wir uns mit Christus engagieren, dann engagiert er sich auch mit uns. Gut. Also, wenn ihr Fragen an Thomas oder mich habt, dürft ihr jetzt loslegen. darf.
Die Frage halt deswegen, ich hab einen Freund, mit dem ich immer zum Geschäft gefahren bin. Mhm. Der ist Alkoholiker und der hat es damals nicht aufgenommen, ja, also nicht wahrgenommen. Mhm. Das war das eine, deswegen. Das andere ist halt für mich, ich merke das immer wieder neu, dass wenn man nicht betroffen ist, zum Beispiel, wie gehe ich mit Behinderten um? Weiß ich zum Beispiel auch nicht, wenn ich nicht mit Behinderten zusammen bin. So weiß ich eben auch, haben viele Leute Probleme, dass sie nicht wissen, wie begegne ich einem Alkoholiker. Bernd hat es jetzt in dem zweiten so gezeigt. Und ich denke, wenn ihr als Betroffener selber genau sagt, was euch hilft, du hast schon gesagt, ein Punkt, dich so zu nehmen, wie du bist. Ja. Ich denke, das ist so eine Hilfestellung, wo man sich dann auch getraut an den anderen ran.
Also ich habe am Anfang in meinem Arbeitsplatz im Geschäftsbereich bin ich wieder integriert worden, aufgenommen worden. Nach der 6-monatigen Kur habe ich natürlich gemerkt, wie die Kollegen etwas vorsichtig waren. Auch sie hatten diese Unsicherheit, wie soll ich jetzt mit dem umgehen, ne? Aufgepasst auf mich, ne? Dass ich auch ja nichts trinke oder was Trinkbares in die Finger kriege und so weiter. Und ich habe innerlich darüber lachen müssen. Ja? Was heißt lachen müssen, sondern ich fand es rührend, dass sie so besorgt waren. Einmal heraus aus dieser Unsicherheit, weil sie nicht wussten, wie gehe ich praktisch mit mir um. Ne? Und es hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass es ganz normal war. Am Anfang hat man da aufgepasst, also nicht ständig mich beobachtet oder kontrolliert, sondern einfach so bei Gelegenheiten, wenn irgendwann wieder im Geschäft irgendeine Feier war, Geburtstagsfeier oder so, oh, ach, du darfst ja nicht trinken und so weiter. Aber ich habe dir einen Cola hingestellt. Und im Laufe der Zeit ist es dann auch normal geworden. Ja, dann stand automatisch für mich ein Cola oder ein Orangensaft bei irgendeinem Fest. Ja. Und das Allerschönste war dann wieder zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wieder das Glas Sekt vor mir stehen hatte, bei einer Geburtstagsfeier, und der Kollege sagt, ach Gott, ich habe ja ganz vergessen, du trinkst ja gar keinen Alkohol. Ne? Das war dann für mich der schönste Moment, wo ich im Endeffekt, wie soll ich es jetzt ausdrücken, nicht unbedingt beobachtet, sondern dass es einfach normal war, ja? Dass ich wieder dazugehörte, ja? Und nicht als sonderlich oder sonstiges, sondern dass es einfach normal war, ja gut, der Thomas trinkt nicht. Ja? Ist aber schon wieder vergessen gewesen, nicht weil man es nicht mehr geachtet oder mich geschätzt hat, sondern aus Unbesonnenheit, beziehungsweise so ein langer Zeitabschnitt schon verstrichen ist, dass es ganz normal war. Um auf den Punkt zurückzukommen, wie kann ich anderen Menschen helfen? Ja? Ich habe vorhin angedeutet, ein konträres Verhalten, wie man menschlich gerne helfen möchte, ist im Bereich der Sucht gefordert. Das heißt also, nicht den Menschen fallen lassen im eigentlichen Sinne, sondern ich lasse denjenigen schon fallen, sondern ich möchte ihn in seine Verantwortung mit einbinden. Das heißt, ihm wird aufgezeigt, wenn es zum Beispiel am Arbeitsplatz ist oder im Freundesbereich, was ich wahrnehme, weil die Menschen sehr sensibel sind, wenn man sie darauf anspricht. Ich habe auch immer sehr empfindlich reagiert, natürlich abgeblockt und gesagt, ja, ich doch nicht, ja, guck doch mal die anderen an, von mir abgelenkt und so weiter, das war automatisch in mir drin. Aber wenn ich Botschaften sende, ja, und sage, ich habe das und das festgestellt, ja. Ich habe gerochen, dass du heute Morgen nach Alkohol gerochen hast, ja. Das ist eine Feststellung, ja. Oder einfach dieses subjektive Empfinden, nicht sagen, du hast keine Du-Botschaften, sondern Ich-Botschaften. Die kann ich ihm aufzeigen. Und einfach appellieren, du, das und das habe ich festgestellt. Oder irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten. Du bist zum 5. Mal zu spät gekommen, ja. Wenn man in der Vorgesetztenrolle oder am Arbeitsplatz oder so, auch im Freundeskreis oder auch vielleicht als die Ehefrau oder Partnerin ist, dass man einfach sagt, ich nehme es nicht mehr länger hin. Man muss Druck ausüben. Ich habe angedeutet, mein persönlicher Tiefpunkt war der Unfall. Unfall, Ärger am Arbeitsplatz, Frau lässt sich scheiden, hat gedroht. Dann habe ich die Faxen dicke gehabt. Das heißt, ich wollte nicht mehr. Das war zu viel für mich. Ja, davor haben halt wieder beschwichtigt, alles beschwiegelt und so weiter. Ist ja nicht so schlimm. Ja, morgen mache ich wieder alles besser. Kein Problem, Entschuldigung und so weiter und so fort. Ne? Und dieser Zeitpunkt, das war für mich mein persönlicher Umkehrpunkt. Ja? Bei manchen Menschen, wenn wir euch erinnern an die Kurve, ist dieser Umkehrpunkt unterhalb der Nulllinie. Das heißt, sie wären erst zu dem Punkt bereit, umzukehren und wieder in ein suchtfreies Leben zurückzugehen, wenn sie tot sind. Solche Menschen gibt es, muss man Gottes halber leider sagen, diesen Menschen kann man nicht helfen. Ja, sein persönlicher Tiefpunkt, wo er bereit ist, Hilfe anzunehmen, liegt so tief, er wird bis dahin sterben. Es ist hart, aber es ist so. Das sind Erfahrungswerte. Das heißt aber, um nochmal zurückzukommen, wie kann ich jemandem helfen? Indem ich einfach aufzeige, ich nehme das und das Verhalten nicht mehr hin. In die Verantwortung mit einbinden. Einen Stufenplan ausmachen. Du, das und das und das. Einfach um den Druck zu erhöhen. Irgendwann, wenn in diesem Bereich verschiedene Menschen mithelfen, die auch dementsprechend Sachverstand haben, der Arbeitgeber mit eingebunden wird, die Ehefrau, Partnerin und so weiter, Kinder, das ganze Umfeld, wo einfach ein Druck erzeugt wird und sagen, du, wir leben das nicht mehr länger hin. Das, was du verursachst, ja, trag bitte die Verantwortung dafür. Und irgendwann, ich hoffe nicht, dass es so sein muss, aber es ist oftmals leider der Fall, es muss meistens irgendwas passieren. Erst dann sind die Menschen in der Lage oder bereit, sich zu helfen. Also es muss immer ein gewisser Druck ausgeübt werden. Ja. Also nicht den Druck wegnehmen und alles noch leichter machen, sondern es muss wirklich mal ein Druck erzeugt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, wo ich auf den Betroffenen einwirken kann, wenn ich ihm wirklich suchtgerecht helfen möchte. Also nicht unbedingt menschlich, sondern ich muss hart zeigen. Ich muss sagen, so und so und so. Ich zeige dir das auf. Wenn du das machst, tritt es ein. Macht er das, bin ich gezwungen, diese Konsequenzen auch einzuhalten. Das ist ähnlich wie mit Kindern. Wenn Kindern gesagt wird, du, wenn du das und das machst und dich in irgendeine Strafe oder sonstiges androhe, sei es gut, abends zu spät gekommen, eine Woche kein Fernsehen oder dir in die Sendung gestrichen, dann muss ich mich dazu auch zwingen, diese Maßnahme umzusetzen. Und genauso ist es beim Betroffenen. Wenn er schon wieder zu spät kommt oder sonstiges, muss der Arbeitgeber sagen, du, es war das dritte Mal. Jetzt tritt dir die Maßnahme, die davor zusammen aber auch erarbeitet worden ist, eintritt. Ja. Ein sogenannter Stufenplan, der ausgearbeitet wird. Da gibt es einige, ich kann das später gerne aufzeigen, Möglichkeiten. Also ich möchte es nochmal verdeutlichen, es ist auf jeden Fall ein konträres Helfen gefordert. Nicht das menschliche Helfen, obwohl es etwas paradox klingt. Ja. Die Hilfe, die sollte von Sachverstand geprägt sein. Nämlich nur dadurch kann ich wirkliche Hilfe den Betroffenen zukommen zu lassen. Weil je mehr ich ihn beschütze, verstecke, der Arbeitgeber, bis er irgendwann mal drüber fällt, ihn nicht mehr verstecken kann. Wir haben Kollegen erlebt, die in der Klinik eingeliefert worden sind. Die haben einen so tapsigen Gang gehabt. Es lag daher, weil an den Füßen sind Nervenzellen, die dem Gehirn melden, jetzt setze ich meinen Fuß auf. Jetzt kannst du aufhören aufzutreten. Die Rückmeldung muss kommen, um einen ganz normalen Gang zu haben. Wenn diese Rückmeldung nicht kommt, wird halt dementsprechend der Fuß aufgesetzt. Ja. So lange wurden diese Kollegen versteckt, beschützt, ja, bis halt das eine oder andere wirklich irreparabel kaputt war. Weil menschlich versucht wurde zu helfen. Ist es etwas dadurch beantwortet?
Natürlich. Sagen, nee, das kann nicht sein, ich doch nicht. Aber also denke oft, mir geht es dann so, dass ich irgendwo resignieren sage, naja gut, es geht nicht im Grunde um nichts anderes, stimmt sein Leben. Aber ich habe auch schon die persönliche Erfahrung gemacht, wie viele wissen, mein Mann war auch mal, hat Probleme gehabt. Und er hat dann auch gesagt, ja, warum habt ihr mir denn nichts gesagt? Also ich habe zwar bis am Anfang auch nicht mehr, aber dann in der Zeit, wo es dann auch krass geworden ist, wo ich dann schon gesagt habe, bis hierher und nicht weiter, dann war es so, dass er wirklich aufgewacht ist. Eigentlich hätte man da schon viel früher was sagen sollen, aber mir geht da oft so, wenn ich dann die erste Blockade kriege, wo es der andere eigentlich sagt, du hör, das geht dich nichts an, dann ist im Grunde genommen eigentlich doch so, dass man sich zurückzieht.
Das ist in erster Linie.
Da ist jetzt immer so auch meine Frage. Hast du das Recht dazu, einfach da dahinter stehen und gesagt, immer wieder zu stupfen und zu sagen, hey, so nicht oder du bist so oder das ist so? Aber andererseits muss ich halt mit, ich löse irgendetwas aus, was eigentlich vielleicht auch gar nicht auslösen will. Dass ich, also wenn ich den immer wieder darauf anspreche, dass der eigentlich immer aggressiver auch mir gegenüber wird. Und bis wohin geht dann die Grenze? Was ist machbar?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn du jemanden darauf ansprichst, kann es unter Umständen sein, dass diese Person sich von dir zurückzieht. Ja? Du kannst aber jedes Mal zu dir sagen, ich habe es versucht, ich habe was getan, ich habe nicht nur tatenlos zugeguckt, bis irgendwann was passiert, dass jemand schwer verunglückt oder sonstiges. Ja? Zumindest hast du den Versuch unternommen. Ist natürlich klar, dass in manchen Bereichen zieht sich der Mensch zurück, ist ja klar, weil Druck ausgeübt ist. Ja? Bloß wenn von vielen Seiten dieser Druck ausgeübt wird, dann ist es auch möglich, dem Betroffenen aufzuzeigen, dass da irgendwie was falsch sein sollte. Ne? Oftmals ist auch ein Umkehr dadurch möglich, dass der ein oder andere über sein Trinkverhalten gar nicht nachgedacht hat. Ja? Also es ist für ihn automatisch, sind sogenannte Automatismen. Ja? Gut, die Menschen sind in der Regel nicht so einfach strukturiert, dass der Arzt zu ihnen sagt, so, das ist nicht gut für dich, hör bitte auf zu trinken und hört auf. Ja? Also so einfach sind in der Regel wir hier alle nicht strukturiert. Es ist so, also diese Art und Weise nicht funktioniert. Es muss schon etwas mehr gehandelt werden. Ja. Ich kann, wenn dir wirklich was dran liegt an den Menschen und möchtest helfen, dann soll das schon gefordert sein. Ja. Indem du einfach das, was du selber wahrnimmst, ja, du musst nicht sagen, du hast das und das, sondern ich habe festgestellt, das und das. Weil meine Empfindung kann mir niemand nehmen. Das habe ich festgestellt, das habe ich so empfunden. Das ist mein Empfinden, mein Gefühl. Dieses Gefühl, egal ob es Geruch, Geschmacks oder sonstiges Sinn ist, ist mein Gefühl. Und dadurch gebe ich dem anderen die Möglichkeit, nicht mehr in der Ecke zu stehen und sich verteidigen zu müssen, sondern er hat auch die Chance, darüber nachzudenken. Es kann unter Umständen auf die Dauer auch ein Prozess der langsamen Bewegung kommen.
Aber ich sage halt gerade auch, also mir geht es immer wieder so, auch gerade so, wenn oft dann auch das Thema Alkohol auch,
ja, wird geblockt.
Es wird total geblockt.
Klar. Und, du bist ja in dem Moment der Feind.
Ja.
Ja.
Man kann gar nicht damit umgehen, man müsste aber damit umgehen können und man kann es gar nicht umsetzen. Ja. Und ich denke auch, also gerade für mich als Partner, ich würde ihm so gern helfen, wenn ich dann jemanden habe, wo eigentlich gar nicht bereit ist, sich darauf ihn ansprechen zu lassen oder egal in irgendwelchen Situationen helfen zu lassen.
Also ich habe...
Das ist schon schwierig. Also muss ich oft sagen, dann resigniert man auch oft.
Natürlich. Und gerade in Ehen oder in Beziehungen ist es die Wechselwirkung, da ist ein Ernährer da und so weiter, Kinder sind da, es ist ein äußerst schwieriger Fall. Ja. Aber um oftmals wirklich dann helfen zu können, ist auch manchmal ein sehr harter Schritt notwendig. Dass man einfach sagt, es ist Schluss jetzt. Ich ziehe aus, ich nehme die Kinder und gehe. Dieses Verhalten toleriere ich nicht mehr. Ich lasse mich nicht kaputt machen. Es ist sehr hart, ja. Bloß was ist unterm Strich manchmal wichtiger? Dass die ganze Familie kaputt geht? Oder dass anfänglich eine Person mehr leiden muss, wenn irgendwann er wirklich bereit ist dazu, das einzusehen, dass die Ursache eigentlich er setzt und nicht die anderen, dann ist es auch wieder möglich, dass wieder alle zusammen existieren können.
Ich meine, er ist inzwischen auch weg davon. Aber es ist für ihn auch noch so ein Punkt, dass er